Sie hören Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Vielen Dank, dass Sie uns immer höriger werden. Zur Belohnung gibt's auch gleich was auf die Ohren und aufs Hirn, nämlich jede Menge Bomben, Sniper, Kugeln, Blut und Rotz aus Sarajevo. Neonazis und Punks zwischen Pfälzerwald und kommunistischer Steppe in MacPom, Teweleits gepanzerte Männer als Phänotypen des Faschismus und jede Menge Hard- und Soft-Skills in Coming-of-Age-Stories. Denn in Folge 41 von podcastliteratur.de reden wir über gleich vier Romane eines Autors. Der heißt Tian Sila. Tian Sila, das ist sein Nom de Plume. Sein wirklicher Name würde ihn sofort als Balkanese enttarnen. Und er wohnt Lichtjahre von uns entfernt, sonst wäre er hier bei uns hinterm Mikrofon. Nämlich, er wohnt nur ein paar Minuten weiter und ist, was jeder sowieso weiß, im Pausenbrotberuf Berufsschullehrer in Kaiserslautern. Aber vielleicht sind andere Leute ja genauso kompetent oder noch viel kompetenter, um darüber zu diskutieren. Das werden Sie gleich selbst nachprüfen können. Diese anderen Leute sind der Autor Andreas Duri und, Verzeihung, aber Alphabet geht vor Schönheit, die Germanistin Stefanie Schmoll. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr alle vier Romane von Tian Sila gelesen habt. Ich hoffe, es war ein Vergnügen. War es denn eins, Stefanie, Andreas?
Ja, also für mich war es absolut ein Vergnügen. Also ich muss sagen, ich habe ihn von Anbeginn eigentlich gelesen, habe ihn auch schon mal auf einer Lesung erleben dürfen zu Tierchen Unlimited. Und das hat mich sofort gefangen genommen, weil ich sofort eben von diesem ganz neuen Sound sehr, sehr begeistert war. Und meine Begeisterung wächst, glaube ich, mit jedem Buch mit. Ja.
Okay, Andreas?
Meine Begeisterung war nicht so groß. Ich fand, es war natürlich sehr schnell und gut geschriebene Jugendliteratur, die sehr erfahrungsgesättigt ist und natürlich ein ganz interessantes biografisches Kapital mitbringt, das man natürlich auch bewundern muss, auch wenn man sich die Biografie des Autors anguckt, was er da zu Wege gebracht hat in so kurzer Zeit, diese vier Romane, das ist auf jeden Fall bewundernswert. Ich habe mich literarisch nicht so wohl gefühlt, aber das ist vielleicht auch gar nicht die Absicht dieser Bücher, zur Hochliteratur zu zählen.
Die vier Romane sind Tierchen Unlimited von 2017, Die Fahne der Wünsche von 2018 und Krach von 2021. Diese drei sind alle im Verlag Kiepenheuer und Witsch verlegt. Der letzte, er erschien im Sommer 2023 bei Hansa und trägt den Titel Radio Sarajevo, ist eigentlich kein Roman, das steht auch nicht drauf, sondern eine Art dokumentarische Erinnerung an eine Kindheit im Krieg, an seine Kindheit im Jugoslawienkrieg. Denn Tian Sila wurde 1981 in Sarajevo in eine bildungsbürgerliche Familie geboren. 1992 begann die Belagerung Sarajevos und damit seine Kindheit in der Feuerlinie zwischen bosnisch-serbischer Armee und bosniakisch-kroatischen Truppen im Bosnienkrieg. Eine Belagerung, die über 1400 Tage andauerte und 10.000 Tote und 50.000 Verletzte forderte. 1994 floh die Familie mit dem damals 13-Jährigen nach Deutschland. Tian Sila wuchs in Landau auf, wo er übrigens Gitarrist in einer Punkband war. Er studierte Germanistik und Anglistik in Heidelberg und lebt heute als Berufsschullehrer und Autor in Kaiserslautern. Damit wird also allein schon biografisch erklärt, wie es zu den drei großen, wirklich zentralen thematischen Schwerpunktthemen von ihm kommt. Denn sie erzählen in unterschiedlich großen Anteilen jeweils von den Erfahrungen Heranwachsender in Krieg und Kämpfen mit herrschenden Regimes. Sie erzählen von Punk und anderen Jugendkulturen und von Neonazis. Vor allem aber sind es Bücher, deren Figuren Heranwachsende sind. Es sind alle Stories übers Erwachsenwerden. Stefanie, Andreas, soweit. Also erstmal meine Präliminarien zu unserem Thema heute. Möchtet ihr was ergänzen oder sollen wir die Bücher erstmal der Reihe nach durchhecheln?
Ich würde ganz kurz vielleicht noch was ergänzen. Und zwar, was mich bei ihm beeindruckt, ist wirklich die Sprache. Und es täuscht so darüber hinweg oder dieses Etikett der Jugendliteratur oder der Literatur, die jetzt Heranwachsende im Zentrum stellt. Was mich so beeindruckt, ist dieses sehr, sehr Differenzierende in dieser Literatur und wie er es schafft, so ein Nebeneinander herzustellen, ganz verschiedener, widersprüchlicher Eindrücke. Durch Theweleit wird diese Literatur auch nochmal ganz anders verständlich und greifbar. Aber mir gefällt es, wie ja, differenziert er und wie behutsam er diese Figuren zeichnet. Also das werden wir später vielleicht im Detail auch noch anschauen.
Ja, vielleicht einen halben Satz ergänzend dazu. Das fällt durchweg auf, durch alle vier Bücher. Keine der Haupthandlungsfiguren ist eindimensional. Die sind alle widersprüchlich, ambivalent, zum Teil auch vollgestopft mit Gegensätzen. Also zum Teil rührend gut, zum Teil widerlich, eklig auch. In einer Person, in einem Tag. Ja, dann fangen wir an mit Tierchen Unlimited. Es beginnt mit einer rasanten, chaotischen Fahrradfahrt über die Dörfer da. Ostpfalz, der Vorderpfalz, fast wie ein Regionalkrimi. Die werden alle mit Namen genannt.
Also für mich ist es ein Film, ja?
Der Protagonist, der wurde nämlich vom Nazi-Bruder seiner Angebeteten blutig geprügelt und flieht auf dem Fahrrad über die Dörfer. Und das sollte man gleich mal lesen.
Ich floh nackt und blutend auf einem Rennrad. Das Blut floss aus Platzwunden, die ich auf den Lippen und Augenbrauen hatte, und aus meiner Nase. Es sammelte sich in dunklen Zeilen auf meiner Brust. Fuhr ich über ein Schlagloch, stoben rote Tröpfchen in alle Richtungen davon, als schüttele sich ein Tier trocken und meine Füße glitten aus den Pedalhaken. Sie kreisten beim Versuch des Wiedereinsteigens hilflos durch die Luft. Außerdem jaulte ich jedes Mal, da der Sattel den Aufprall der Laufräder wie ein Schlagkolben in den verletzten Schwellbereich meines Geschlechts leitete. Mein Penis, meine Hoden, sie hatten ihre ursprüngliche Form aufgegeben und waren zu einem dunklen Ödem verwachsen. Der Schrecken, der von diesen Verletzungen ausging, war groß. Manche Menschen haben sich einen Sing-Sang aus Kindheitstagen behalten, wenn mit dem sie sich in Krisen beruhigen können. Ich nicht. Mein Sing-Sang in dieser Nacht war nie wieder baumeln, nie wieder baumeln.
Fast ein Splatter-Movie als Romananfang.
Es ist aber auch witzig.
Ja, klar, natürlich. Und sie ist also bewusst und witzig übertrieben. Es ist einfach so übertrieben, dass es witzig wird und ja, Laune macht, das zu lesen. Und eher sogar ein bisschen ungewöhnlich ist, ja. Denn wer traut sich das, seinen ersten Roman auf der ersten Seite so anzufangen?
Ja, hat auf jeden Fall auch Tempo und die Sexualität spielt ja auch eine zentrale Rolle, ja, und wie wir über Sexualität sprechen, das finde ich halt auch eine grandiose Eröffnung.
Also dieser Hauptfigur, ich habe vergessen, wie die Figur heißt in dem ersten Roman, ist zu großen Teilen, zu deutlichen Teilen kongruent mit dem Autor, mit dessen Biografie, eben auch ein junger Flüchtling aus dem Balkankrieg, auch aus Sarajevo geflohen. Was man, glaube ich, sonst noch ganz wichtig sagen muss, der Roman erzählt jetzt nicht chronologisch irgendeine Geschichte, auch nicht die Migrationsgeschichte, sondern er hat so zwei oder drei oder vier Teile. Da ist einmal dieser erste größere Teil, wo der Erzähler, weiß es nicht, 16, 17, 18 oder so rum ist. Später studierte dann in Heidelberg, da ist er also offenbar 5 Jahre oder 4 Jahre älter und so setzt sich das fort. Das ist wiederum unterbrochen von Rückblenden und Erinnerungen an den 6- bis 11-Jährigen im Sarajevo des Balkankriegs.
Und ich glaube, wir müssen auch erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieses Erzählers haben, weil er so einerseits diskontinuierlich erzählt und zum anderen dann diese Fakten auch durcheinander bringt. Also das wird ganz zum Schluss, denke ich, des Romans klar. Das war für mich eben so ein Schlüssel, weil es natürlich sehr stark immer hin und her geht. Also die Erlebnisse in Deutschland bedingen dann wieder auch diese Erinnerungen dieser Kriegserlebnisse. Ich lese jetzt gerade mal vom Ende vor. Er befindet sich im Krankenhaus unter Valium und da wird eigentlich diese Erzähltechnik auch so ein bisschen deutlich. Ich schaffte es nicht, den Zeitstrahl damaliger Ereignisse zu ordnen. Sie lagen viele Jahre zurück und ich war immer noch vom Valium ausgezonkt. Am selben Tag hatte ich ein Vorstellungsgespräch in Potsdam gehabt, das ich nur mit doppelter Dosis überlebte. Mir war klar, dass meine Flucht auf dem Rennrad am Anfang stand, aber der weitere Verlauf jenes Sommers war ein Knäuel von Widersprüchlichkeiten.
Tierchen Unlimited wird Roman genannt, Radio Sarajevo wird nicht Roman genannt, wobei ich denke, dass der Tierchen Unlimited wahrscheinlich sogar authentischer ist wie Radio Sarajevo, direkter, unmittelbarer geschrieben.
Was die Geschichte des Krieges angeht, was die Geschichte von Sarajevo angeht, vielleicht.
Bleiben wir mal so bei dem Erzählbogen. Am Anfang steigen wir da ein, wo er auf dem Rennrad flieht und sozusagen dieses ganze Herkommen dieser Geschichte, wie kommt es zu dieser Situation, das wird dann am Schluss dann so rund erzählt. Am Schluss immer wieder am Anfang.
Okay, ja.
Und was ich auch noch bezeichnend finde, ist, dass am Anfang, also es steht gut, Sexualität, es sind halt die Hoden sind geklemmt und gequetscht, gell? Sexualorgane. Es ist das Nachspiel aus seinem ersten gelungenen Sexualakt eigentlich, bei dem er dann von dem Bruder prügelt ihn dann aus dem Zimmer seiner Schwester raus.
Ja, der Nazi-Bruder seiner Freundin, ne?
Ja, genau. Und es ist eben auch dieses Geprügeltwerden, dieses Leiden und auch diese Leidensfähigkeit, was sehr im Zentrum der Selbstbeschreibung des Protagonistenautors zählt. Und damit wird auch dieses Ding eröffnet, sozusagen der leidende Held wird uns gleich am Anfang vorgestellt. Der leidende, aber nicht fallende sozusagen, einer, der das Leiden durchsteht.
Er wird also ja in allen Büchern verprügelt.
Eben,
da
ist seine,
er wird ständig von Nazis verprügelt.
Also ein gewisser Masochismus ist eine Facette der in allen Romanen, die wir hier vorliegen haben, artikulierten Gewalt auf jeden
Kann
Fall.
Kann das daher kommen, dass das Kind Tian Ziele, also der reale Mensch, der Autor, was er ja in dem vierten Buch in Radio Sarajevo unverhohlen und ausführlich beschreibt, heftig von seinem Vater geschlagen worden ist, dass ein Reflex auf dieses sinnlos auch und unmotiviert verprügelt werden in der Kindheit.
Ich bin nicht überzeugt. Ja, auf der einen Seite solche Analysen der Gesellschaft, wie sie ist, wie es sich gehört, wie es geradezu unstatthaft wäre, Kinder nicht zu schlagen. Also das sind jetzt Themen aus dem Radio Sarajevo, die werden hier im Tierchen Unlimited noch nicht so ausgebreitet, aber trotzdem dieses Geschlagenwerden als normaler Zustand ist sehr tief in die Existenzerfahrung dieses Autors eingebettet, auf jeden Fall.
Ja, wobei ich bei Tierchen sogar stärker das von der Figur her sehe. Also da würde ich doch sehr stark auch doch den Autor nochmal trennen von der Figur, obwohl da viele Erlebnisse eingehen. Aber ich sehe da schon einen großen Unterschied.
Ich kenne den Tian Ziele überhaupt nicht. Ich kenne nur, geboren 1981, aus Sarajevo nach Deutschland geflüchtet 1994. Ich kann den gar nicht als Person jetzt meinen. Es ist ein Ich-Erzähler, sprechen wir vom Ich-Erzähler und nicht vom Autor auf jeden Fall. Die Kontinuität dieser Form von Ich-Erzähler in allen Büchern, der Protagonist ist auch der Protagonist aus Radio Sarajevo und er ist auch der Protagonist von Krach und er ist der Protagonist auch von dem ganz anderen Buch,
genau,
Die Fahne der Wünsche.
Genau, wo ich denke, dass er in diesen Figuren auch teilweise was ganz anderes nochmal akzentuiert jeweils.
Ja.
Ne? Dann nochmal eine andere Dimension.
Aber allein die Themen Radfahrer, ja. Verwundet, verletzt, schmerzertragender Radfahrer ist natürlich das Hauptthema in die
Fahne.
Super,
also auch der Rennradfahrer.
Was mir gefallen hat und was ein ganz wesentlicher Zug der vier Bücher ist, aber vor allen Dingen eben auch von Tierchen Unlimited, es sind ja Migrantengeschichten. Tierchen Unlimited ist eine Migrantengeschichte. Alle vier Bücher sind migrantische Literatur. Und das Besondere daran ist, dass es nicht der Mainstream migrantischer Literatur ist, wo sich die Protagonisten über die Probleme und über die Schwierigkeiten und über das böse Deutschland und die bösen Deutschen beklagen und
das
jammern.
Nenne ich immer so ein bisschen Jammerprosa.
Genau. Also es ist kein Jammertal, sondern er schreibt Migrantengeschichten als Burleske, auch sehr blutige und peinvolle und unglückliche Migrantenschicksale, aber er inszeniert das im Stil einer Burlesque mit tödlichen Unterströmungen, die es auch haben kann.
Ja.
Das finde ich schon gut, weil ich meine, dass er da der Literatur von jungen Autorinnen und Autoren einen Tonfall, ein erweitertes Spektrum hinzufügt, das es da vorher nicht gegeben hat. Ja,
yes.
Wenn ich mal gerade der letzten Roman von Sascha
Stanišić, ja.
Ja, der hat mir also Herkunft. Gar nicht gefallen, den fand ich ausgesprochen.
Hat dir nicht gefallen?
Nee, den fand ich ausgesprochen dünn.
Das
ist halt so ein Gejammers, jo, was soll's, ja.
Nee, fand ich eigentlich gar nicht. Aber Stanišić ist nochmal ein anderes Thema. Ja, schade. Diese Kontinuität der Gewalt, finde ich, bringt er ganz gut zum Ausdruck. Dass das etwas ist, was in einem ist. Und das ist wieder Teveleit vielleicht. Das nimmt er mit. Und das nimmt er aber auch hier in Deutschland dann wahr. Das finde ich das Seismograph für diese Gewaltabgründe in den Menschen auch. Und das sehen wir dann auch bei diesen Neonazis. Das geht ja in Tierchen bis zum nationalsozialistischen Untergrund dann. Ja, das ist ja dann auch mit Thema. Und es verschränkt sich, sodass diese Gewalt eigentlich von der gleichen Quelle zu kommen scheint, das, was in dem Menschen schlummert, ja, und das ist unabhängig jetzt von Krieg oder Nichtkrieg, das ist etwas, was immer da ist, was immer eine Gefährdung ist in uns allen oder in den Männern zumindest laut Teveleit. Ich frage mich, wie ist das mit den Frauen?
Genau, lass uns mal ausführlicher und genauer und differenzierter darüber reden, sonst landen wir in einer platten, dumm feministischen Attitüde, in der dann alle Männer böse Arschlöcher, Gewalttätige sind, was dann in einer spekulierten anthropologischen Konstante der männlichen Rasse zu liegen scheint.
Ich glaube, du beziehst dich dann auf die 60er Jahre, oder?
Ich muss jetzt als der Oberchaot muss ich jetzt mal für Ordnung sorgen. Theo, du hast angefangen, die vier Romane vorzustellen und wir haben begonnen mit Tierchen Unlimited.
Ja. Okay.
Und machen wir mal so weiter, einfach für die Hörer.
Wir sind mittendrin.
Ah, okay, aber wir springen dauernd zwischen Tierchen und...
Nein, wir sind bei Tierchen.
Der zweite Roman ist Die Fahne der Wünsche, der 2018 herauskam. Und das ist, sage ich jetzt mal in ironischen Gänsefüßchen, der Teveleit-Roman, wenn man so will. Ist das wirklich? Darüber müssen wir jetzt reden.
Ich wollte ganz kurz noch bei Tierchen, fand ich jetzt diese Teveleit-Szene, die sehe ich ja auch in dem Sprachgebrauch, in der Reflexion über Sprache, die er immer wieder da reinbaut. Also
okay.
Diese Frauenfiguren, für mich hat das ja schon fast was Film-Noir-mäßiges, der Tierchen-Roman. Diese fatale Frau, der Einfluss dieser fatalen Frauen da, die Melanie und auch diese Leonie, ja.
Aber das gehört auch dazu und das zieht sich durch. Mhm. Fast alle Frauen in allen vier Büchern, von der Mama mal abgesehen, das sind eher starke Frauen, das sind positive Frauen, die in der Regel den Erzähler, die Hauptfigur beschützen oder ihm was beibringen oder sonst wie sagen, wo es lang gehen soll. Alles andere als Frauenverachtung.
Die Rolle der Mutter ist eine ganz besondere auch, die sowohl in Fahne der Wünsche, sag mal in Demenz endend
wie
und vereinsamt stirbt.
Wie die reale Mutter, nicht in Demenz, sondern die ist tatsächlich also in der Psychiatrie gelandet in Deutschland. Dann.
Das scheint so zu sein, also jedenfalls wird das in Radio Sarajevo auch thematisiert. Aber auch die Mutter ist eine ganz starke Frau, ja. Das ist doch eine, die immer die anderen Leute abkanzelt, arrogant ist.
Der Vater ist schwach, wird als schwach und mild gezeichnet und auf der anderen Seite auch als jemand, der den Jungen auch vollkommen unmotiviert schlägt. Jetzt nicht blutig schlägt, aber doch kräftig mal zu lang.
Ja, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen.
Also, die Dystopie einer Diktatur im Niedergang ist auf den ersten Blick der Roman Die Fahne der Wünsche. Die Hauptfigur ist wieder ein Heranwachsender, er fährt wieder Fahrrad, ist sogar ein vielversprechender, erfolgreicher Radrennfahrer Und wir haben es mit einer Nomenklatura, mit einem Parteiregime zu tun, das auf der einen Seite steht, mit dessen Schergen, die für Ordnung sorgen, und auf der anderen Seite sind da verschiedene Jugendklicken, Banden, Szenen.
Ja, der Plot ist der, dass der Protagonist, der ist eben dieser Radfahrer, dieser talentierte Radfahrer, dass er versucht, mit seinem Radfahrtalent diesem Staat zu entkommen, indem er zum Beispiel auf Auslandsreisen geschickt wird und auch die Welt kennenlernt, die ihm in dieser Diktatur verschlossen ist. Und auf der anderen Seite die Diktatur auch die Körper der Sportler als Gemeinschaftsobjekt ansieht, die das ihre sportlichen Leistungen in den Dienst der Diktatur stellen müssen.
Und wo ist jetzt der Teveleit? Schergen, Beschützer, die Polizisten, die Geheimpolizisten des Regimes.
Wie sie sich der Körper bemächtigen.
Genau.
Das ist das große Thema. Der Radfahrer ist aber der bemächtigte Körper, aber auch derjenige, der sich seines eigenen Körpers bemächtigt. Es wird immer wieder betont, du musst leiden können, dann bist du ein guter Radfahrer. Sozusagen, als das sind die Meister des Leidens. Und da wird der Junge da reingeprügelt, auch von dem Regime, ja, er wird sehr schwer verletzt, er kriegt die Zähne eingeschlagen, sind grausamste Gewaltszenen.
Man sollte sie zu blutigem Brei prügeln, das ist ja auch Teveleit, ne?
Ja. Das erinnert natürlich an manche reale Vorkommnisse in der Zeit des Aufkommens des Nationalsozialismus, an die Schlachten sozusagen zwischen kommunistischen Gruppen und den aufkommenden Nazis und den Freikorps.
Ja, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass er eher so einen titoistischen Staat, also es ist eher ein sozialistisches Modell. Es ist nicht der braune, also nicht das Dritte Reich, das hier abstrakte Schablone liefert, sondern höchstwahrscheinlich sozialistisches
Regime. Es scheint was am Mittelmeer zu sein. Aber ist das dann nicht der Kardinalfehler, die Kardinalsünde, die Tian Zieler dann macht, indem er auf der einen Seite eine Szenerie und eine Welt konstruiert, die im näheren und weiteren Sinne dann den sozialistischen oder angeblichen kommunistischen Staaten auf dem Balkan gleicht und denen dann sozusagen die faschistoiden Eigenschaften der gepanzerten Männer von Teveleit in dessen Männerfantasien zuschreibt.
Denke ich schon. Also ich denke, er hat natürlich von seiner Biografie her jetzt die Diktatur des untergehenden Jugoslawiens vielleicht im Kopf. Und er verallgemeinert es aber. Ich glaube, es ist gar nicht präzise genug, um zu sagen, ist das jetzt eine sozialistische Diktatur oder ist es eine faschistische Diktatur oder ist das eine genau dasselbe wie das andere?
Ich glaube, es ist einfach so eine abgeschottete Versuchsanordnung jetzt, wo er das so ein bisschen aufeinanderprallen lässt.
Also ich finde diese Passagen, wo er diesen Staat beschreibt, endlos langweilig und sich eben quasi aus dem Repertoire, wie Diktatur halt so funktioniert, zum Beispiel wie er die Hohlheit der politischen Phrasen, wobei die politischen Phrasen gar nicht richtig thematisiert werden. Irgendwas mit Brüderlichkeit sozusagen ist die Ideologie. Genauer steigt er da gar nicht ein, was jetzt die wirkliche Ideologie des Staates ist. Und es wird eben dann nicht sehr präzise einfach gesagt, Ideologie ist bla bla bla. Aber welche Ideologie, auf welche Weise bla 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 ist, das interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn, glaube ich, wirklich so die allgemeine Art und Weise, wie der eine den anderen untertänig macht, wie er ihn quält, wie er ihn einerseits beschützt und auf der anderen Seite eben auch körperlich Gewalt gegen ihn ausübt.
Also ich habe mich oft gefragt beim Lesen und frage es mich seitdem, was will der, was wollte er eigentlich mit diesem Roman, also mit diesem zweiten? Stefanie.
Ich muss leider sagen, es ist auch nicht das Buch, was mir am besten gefällt.
Ich halte es auch für sein
Ich glaube, es war der Versuch, etwas ganz anderes zu machen. Ja. Aber ich glaube schon, dass er sehr reingegangen ist in den Teveleit. Aber ich finde, er hat den Teveleit halt woanders auch rezipiert. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist allein der Teveleit-Roman, weil da die Fahne der Wünsche da, dieses ein rotes Tuch, dass er das da als Motto eben erklärt hat. Ich glaube, da will er das auch zeigen. Aber ich bin mit dem Roman ehrlich gesagt selbst nicht warm geworden. Ich habe das eher
nicht.
Bei Tierchen Unlimited, sehe ich das, in der Sprache. Und dass das eben etwas ist, was überall zu finden ist, ja, was jetzt nicht allein auf Freikorps-Nazis runterzubrechen ist, sondern etwas, was überall in jedem schlummert, was Teveleit ja selbst auch sagt, dass das etwas ist, was in jedem auch vorhanden ist.
Andreas, dann die Frage an dich, was meinst du, was Tian Sila mit dem Roman Die Fahne der Wünsche, weil das ist ein explizites Zitat aus Teveleit, aus den Männerfantasien, dieser Titel, was er damit wollte.
Ich glaube, dass es vielleicht ihn selber auch nicht so sehr befriedigt hat, dieses Buch. Ich glaube, dass er nicht richtig mit dem, zum Beispiel dieser Nebenerzählungsstrang, diese komische Geschichte mit den Flippern, die verboten werden und dann auch wieder ganz verrückte Flipper beschrieben werden. Also irgend so eine Flippergeschichte ist da drin, die mich überhaupt nicht mitgenommen hat und ich auch gar nicht gefragt, mich auch gefragt habe, welche Rolle spielt die jetzt, wie ist die jetzt mit dem Kampf, mit dem Establishment, mit dem Radfahrer so irgendwie verknüpft. Das ist ein Hobby von irgendwelchen Leuten. Also wie gesagt, ich finde das nicht super lektoriert und eben auch nicht super ausgearbeitet vom Plot her. Und er ist ja dann auch mit Krach und mit Radio Sarajevo wieder in seine autofiktionale Perspektive reingegangen.
Kommen wir gleich dazu. Ja. Ich fand das auch irgendwie blöd und unangemessen, dass jetzt die Flipperei da ein Hauptfeind des Regimes sein sollte, dass die sich so da drauf gestürzt haben. Aber ich habe dann in der Kritik gelesen, Flippern war wirklich mal verboten und zwar 2 oder 3 Jahrzehnte lang bis, glaube ich, sogar Mitte der 70er Jahre.
Wo war das verboten?
In den USA.
In den USA?
Ja, also weil es die Leute vom Arbeiten abhält und ja offenbar dysfunktional in dem Fall dann für
gut, wenn du jetzt sagst USA, dann war es halt vielleicht irgendwo in Utah, war es irgendwann mal verboten, aber bestimmt nicht in den ganzen USA.
Okay, Krach. Krach ja. Ist der 3. Roman von Tian Sila, 2021. Krach. Ja, es klingt auch schon nach Krach. Schön. Es ist eigentlich ein schönes Wort, das schon nach dem klingt, was es bezeichnet. Ein Punkroman, in der nicht nur, aber auch und vor allem und da ausgehend von pfälzischen Provinz, nämlich 1998 eine Kritik hat geschrieben in den Baseballschlägerjahren.
Ich glaube, das kam vom Verlag.
Also aus einer Zeit, wo tatsächlich ja viel gekloppt worden ist zwischen Punks und jungen Neonazis oder solchen, die sich dafür gehalten haben. Wieder ein Heranwachsender, Ganz heißt der, ist 18, der gründet die Punkband Pyrsys. Wieder ein bosnischer Migrationshintergrund. Es ist auch halb ein Roadmovie durch die Bundesrepublik, durch Jugendzentren und besetzte Häuser, in denen diese Punkband spielt. Es gibt ständig, und zwar so viel, dass mir es auf die Nerven gegangen ist, ein bisschen Prügeleien mit jungen Faschos. Es gibt wieder erste Verliebtheiten, Einübungen in Männer- und Frauenrollen, in ersten Sex. Es gibt Musik, es gibt kleinkriminelle Tätigkeiten. Wie hat euch der gefallen?
Mir hat er wirklich gefallen, weil er so schnell ist, der ist direkt, der ist hart, also die Sprache ist hart. Es hat einerseits diese Härte und dann wiederum diese sehr einfühlsamen Passagen. Und das finde ich das Starke daran, dass er halt auch diese Figuren da reinstellt und ihnen eben auch verschiedene Seiten gibt. Da finde ich halt ganz stark die Textstelle, wo er den einen Mitschüler eben charakterisiert.
Ja, lies mal eine längere Passage.
Genau.
Ja.
Hikmet war einer der vielen bosnischen Flüchtlinge, die während des Kriegs in Deutschland strandeten. Serben hatten seinen Vater und älteren Bruder im Wald mit einigen anderen bosnischen Männern in einen Container für Bauschutt gepfercht, mit Benzin übergossen und lebendig verbrannt. Hikmets Mutter Fatima hatten sie vergewaltigt. Das verrieten mir meine Eltern damals, damit ich vor den beiden darauf achtete, was ich von mir gab. Hätte ich aber eh gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte uns das Rote Kreuz nämlich schon 4 Todesanzeigen von Verwandten zugestellt. Hikmet war nur wenige Wochen jünger als ich und kam in der 11. Klasse zu uns. Die Flüchtlingsunterkunft bei Alzey, wo er und seine Mutter ursprünglich gewohnt hatten, war nach der Ankunft kurdischer Flüchtlinge aus dem Irak überfüllt, also schickte man die beiden nach Kalvusberg. Irgendeiner der Hirntitanen aus dem Lehrerzimmer unseres Gymnasiums dachte, es wäre eine gute Idee, Hikmet zu mir zu setzen, da ich auch aus Bosnien stammte. Meine Eltern versuchten währenddessen, seiner Mutter zu helfen, wo es nur ging. Einer ihrer Freunde vom Flohmarkt, so ein Kirchenmensch, hatte das vermittelt. Im Gegensatz zu mir betrachteten es meine Eltern als ihre Pflicht, Fatima und Hikmet zu helfen. Ich wollte eher meine Ruhe und war froh, dass es Hikmet genauso ging. Wenn er bei mir war, gab er sich damit zufrieden, stumm und ungeschickt PlayStation zu spielen. Meine Eltern und dieser Kirchenmensch kämpften etwa ein halbes Jahr gegen die Abschiebung von Hikmet und Fatima. Aber um als Flüchtling in Deutschland bleiben zu dürfen, musste man richtig gute Beziehungen haben oder ein sportliches Riesentalent sein. Hikmet und Fatima waren jedoch nur zwei arme Schweine vom Dorf. Im Februar 1996 bekamen sie den endgültigen Ablehnungsbescheid.
Wieder ein Reflex auf den Jugoslawienkrieg und auf Bosnien, was in dem Buch aber die geringste Rolle von allen Büchern spielt. Na gut, in der Fahne der Wünsche kommt es nicht vor, weil da eben die Dystopie einer nicht näher benannten und historisch nicht charakterisierten Diktatur aufgemacht wird.
Es sind aber auch eher wieder Herkunftsfragen, die dann verhandelt werden, auch in der Auseinandersetzung mit Hikmet, weil natürlich diese Beziehung ja auch enger wird und es ja auch zu dieser Bandgründung erst kommt, weil sie dem Hikmet da raushelfen, weil der von den Gymnasiasten da angegangen wird. Fand ich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Stelle. Und eine sehr geniale Stelle fand ich auch noch gegen Ende des Romans, wo dann geschildert wird, wie sie den Hikmet dann im Klassenraum so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Es geht da auch um Foča, also wo Hikmet herkommt. Und das ist eben ein Ort, in dem über 2000 Menschen ermordet wurden, Massenvergewaltigungen stattgefunden haben.
Also irgendwo in der Nähe
Osten
von Nordbosnien.
Ja, Foča. Kiffen ist was für Glückliche, redete ich mir ein. Unglückliche Spritzen. Und Hikmet war der Unglücklichste. Vater und Mutter ermordet, die Mutter vergewaltigt. Sein Schicksal war so brutal, dass sich daraus nichts drehen ließ. Kein Film und kein cooles Born-to-Lose-Ding. Er war damals schon am Ende gewesen. Und da hatte er noch nicht in Deutschland gelebt. Im goldenen, funkelnden Deutschland, wo die Geldscheine nach Vanille rochen. Mir fiel kein Grund ein, wieso es ihm ausgerechnet in diesem finsteren Drecksloch Foča besser gehen sollte. Das war einer dieser bosnischen Orte, wo der Pflug in jedem Herbst ein paar Schädel aus dem Acker holte, wo Reihen von Autoreifen die Grenzen zwischen Mais- und Minenfeldern markierten. Ich konnte mir richtig vorstellen, wie Hikmet sich dort in irgendwelchen Ruinen den Schuss setzte, wie er durch die Straßen schlurfte, immer Ausschau haltend nach Schweinefressern. Bestimmt stiefelten sie ihn regelmäßig zusammen. Vielleicht ging Hikmet aber bloß auf Waldraves und trotzte ein bisschen, um durchtanzen zu können. Vielleicht rauchte er nur alle paar Tage einen Joint. Vielleicht ging es ihm gut. Aber er war damals so krass unglücklich gewesen. Als der Abschiebungsbescheid kam, hatte er nur mit den Schultern gezuckt. Für ihn war die Hölle kein Ort. Trotzdem hätte er in Deutschland bleiben sollen. Hier konnte man genesen und Punkrocker werden. Oder Raver. Hikmet wäre am Ende bestimmt ein Goth geworden, auch egal. Hier gab es normale Jungs und Mädchen, die keinen Krieg erlebt hatten und mit denen man in Abenteuer hätte ziehen können. Hier musste man nicht mit Mördern benachbart sein, höchstens mit deren Enkelkindern, und die hafteten nun wirklich nicht mehr. Hier gab es Kinos und Freibäder und schlecht tätowierte, gebräunte Miezen. Hier gab es Spaß. Beppo und ich hatten Hikmet im Unterricht die abartigsten Sachen sagen lassen. »Ich muss auf die Toilette. Kannst du für mich fragen, ob ich das darf?« bat mich Hikmet flüsternd auf Bosnisch. »Nein, so geht das nicht. Ich bring's dir bei, damit du es künftig selber kannst. Heb deine Hand und sag, mein Schwanz ist hart.« »Was soll ich sagen?« »Mein Schwanz ist hart.« Also hob er die Hand und sagte zu der heißen Referendarin, »Frau Schmidt, mein Schwanz ist hart.« Beppo und ich lachten uns den Arsch ab. Die Referendarin wusste Bescheid und faltete uns vor der ganzen Klasse zusammen. Was für Penner wir doch seien, der armen Sau, die einen Krieg überlebt hatte, solche Streiche zu spielen. Und während sie uns so zusammenschiss, lachte sich Hikmet hinter ihrem Rücken voll den Arsch ab. Später, als er nach ein paar Monaten etwas Deutsch konnte, drehte er den Spieß um und fing an, die wüstesten Sachen im Unterricht rauszuhauen, um sie dann Beppo und mir in die Schuhe zu schieben. »Es tut mir so leid, Herr Meier, aber Sabahudin und Josef Spiekhaber gemacht, Tafelwichsen muss so machen. Hikmet, Tafelwichsen.« Das Wichsen betonte dieser listige Wichser, als wären wir in einem Theaterstück. Tafel wischen, berichtigte ihn Herr Meier sanft, um dann Beppo und mich anzubrüllen. Ihr zwei Lausbube, ihr seid die Schlimmste, des armen Männes so vorzuführen. Hoft ihn schnächst die Woche. Schee Kipscher aufsammle, geschieht euch grad recht. Bald hatte ich deswegen an der Schule den Ruf eines sadistischen Flüchtlingsknechters und das, obwohl dieser Vogel jeden Tag in meinem Zimmer rumhockte und Wipeout spielte, während meine Eltern im Wohnzimmer Sachen mit seiner Mutter beflüsterten. Meistens ging es um die drohende Abschiebung. Abgeschoben zu werden würde bedeuten, an genau den Ort zurückkehren zu müssen, wo all das passiert war. Es würde bedeuten, mit den ganzen Serben benachbart zu sein, auf den Augenblick warten zu müssen, wenn sie das in Lastwagenplanen gewickelte Sturmgewehr hinter der Scheune ausgruben, um das zu beenden, was Jesus und der Heilige Geist schon 1992 von ihnen gefordert hatten.
Das ist eine sehr dichte und sehr schöne Szene oder ein paar Szenen, die da beschrieben werden. Gilt das für das ganze Buch? Ist das atmosphärisch, lustig, schrecklich, authentisch wirkend?
Also auf mich tut es das, es wirkt absolut authentisch. Es hat also wirklich diese sehr lockeren Szenen. Wir haben jetzt noch nicht von seinen verrückten Schwestern gesprochen, ja, Sabahuddins Schwestern. Und es sind auch viele Gags drin, die einfach auch so ein bisschen so einen ganz anderen Humor nochmal bedienen. Also es ist zwischen zart und hart, zwischen auch sehr komischen Szenen und sehr berührenden Szenen. Und ich finde, dass diese Mischung finde ich einfach sehr, sehr, sehr gelungen.
Andreas, wie siehst du Krach?
Ich will jetzt nicht in die Pfanne hauen, es gibt wirklich schöne Szenen. Die Szenen mit seinen Schwestern, die finde ich am authentischsten. Ich finde, dass er auch bei dieser Stelle, die du jetzt gerade vorgelesen hast, finde ich keinen guten Style. Ich hatte manchmal den Eindruck, er möchte auch so hart sein wie Trainspotting oder sowas und dass ihm das nicht so richtig gelingt, was aber auch überhaupt ein Wunder ist. Ich meine, es ist Dialekt, es ist Deutsch, es ist zweimal nicht seine Muttersprache, dass er das trotzdem so gut hinkriegt.
Aber als Berufsschullehrer hat er das ja dann jeden Tag um die Ohren, auf den Ohren. Diese Mischung von rüder, rotziger Jugendsprache und felsig. Also das hat
das wird er auch selbst erlebt haben.
Ja, ja.
Also, aber es ist was anderes, ob du das erlebst, ob du da drin bist oder ob du das dann im Roman aufschreibst.
In der Berufsschule und auf dem Pausenhof. Ja. Da musst du nur die Ohren aufmachen und dir das gleich notieren oder sonst wie merken.
Naja, es ist ja schon erstaunlich, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Tonbandaufnahme abschreibst, du musst gerade, dass ein Dialog authentisch wirkt, musst du ihn so schreiben, wie er eigentlich nicht gesprochen wird. Du musst da irgendwie was weglassen. Was, ich meine, akustisch mit Gestik, mit Situationen, mit dem Wetter drumherum und all dem drumherum, das hast du halt nicht im Buch. Und dann wirkt es auch, wenn du es genauso aufschreibst, wie es gesagt worden ist, aber muss es anders geschrieben sein. Selbst wenn so wäre. Also ich finde auch manchmal, dass der Ich-Erzähler eine Rolle erhalten hat, die er so spielt und nicht in jeder Situation wirklich authentisch ist.
Also ich finde, das ist ja auch Gewalt in der Sprache. Ne? Das ist ja auch der Kampf, der in ihm tobt. Das ist das, was ich meinte auch ganz am Anfang mit, dass diese Sprache so bewusst geformt ist. Es ist keine schöne Sprache, aber ich finde, es muss nicht schön sein. Es ist effektiv, weil diese Gewalt, sie beginnt in der Sprache ja auch. Und da ist er sehr exakt, finde ich. Da ist er sehr, sehr genau, wem er was in den Mund legt. Ja, das war auch, was ich vorhin bei Tierchen meinte. Die Frauen, wie die sprechen, dieses Kriegsvokabular, was dann in Liebesdingen mit reinkommt auch. Das sind ganz, ganz, ganz tolle, sehr gut
stilistische
Passagen.
Ich finde das stilistisch gar nicht toll.
Das ist ganz unterschiedlich und ist vielleicht auch eine Geschmackssache, weiß nicht. Ich finde es sehr gelungen. Und was ich jetzt hier auch gut fand bei der Passage, die ich jetzt vorgelesen habe, wie das immer wieder dreht auch, ja. Also, dass es nicht eben dieses Ding ist, der arme Hikmet, was ja auch die Gefahr ist, wenn man so eine Szene schreibt. Und genial finde ich, dass er die Oberhand dann behält zum Schluss, eben den Spieß umdreht mal und die anderen in die Pfanne haut.
Die Kritiken, die ich gelesen habe, die sind mehrheitlich so, dass sie ausgesprochen die Authentizität der Beschreibungen und der Dialoge in diesen Punk-Jugendszenen loben. Ich weiß nicht, woher die das wissen wollen. Ich fühle mich da inkompetent. Das ist einfach deine Generation, die kannte ich eben nur von außen, die fand ich ganz putzig, was ihre Verkleidungen und ihre anarchischen Momente anging. Ansonsten hat mich die dann doch ein bisschen gelangweilt und vor allen Dingen fand ich die Musik langweilig.
Weil ich glaube, man muss keinen Punk mögen, um dieses Buch zu mögen. Man kann natürlich sich eine Playlist zusammenstellen und diese Songs auch mal nachhören. Das ist natürlich dann nochmal eine Erweiterung dieses Textes. Finde ich auch ganz spannend. Ich war damals halt auch viel mit Menschen befreundet aus der Szene. Und ich finde schon, da ist vieles, was ich so ein bisschen auch erkenne. Ja.
Andreas, möchtest du noch was abschließend vielleicht zu dem Roman Krach sagen? Ich fand ihn ganz putzig, aber da mich das Thema einfach nicht interessiert, hat mich der Roman auch nicht weiter interessiert.
Das sind halt auch die Nazis, ne? Und die Auseinandersetzung mit den Nazis, die Kämpfe, ne?
Ja, das finde ich dann auch die Herüberleitung von der Kirchen Unlimited hier hinein. Das finde ich das auch das Verbindende. Also teilweise auch dieselbe Geschichte, dass der Schwager Nazi ist. Die ist auch sehr stark, die sind keine schwachen Frauen, die man einfach flachlegen kann, im Gegenteil. Die lässt ihn ja auch zuerst nicht. Und
das ist so cool, wo der eine Typ sie beeindrucken will. Ne? Da gab es noch eine coole Stelle.
Wie sie vorliest.
Er will sie irgendwie rumkriegen, die haben irgendwo ein Konzert in diesem besetzten Haus. Also die kommen gerade zurück, haben sie gerade von den Nazis gefangen, kommen zurück, die Band soll eigentlich auftreten, total zusammengeprügelt, die Jungs stellen sich schlimm an und dann sagt das eine Mädchen, spricht sie an. Kann ich euch wenigstens etwas zu essen anbieten, fragte ein Mädchen, das trotz zertrümmerter Nase grinste. Nichts hassten Nazis mehr als Flintenweiber. Uns war indisch versprochen worden. Also ich koche heute bestimmt nicht. Das Flintenweib rotzte Blut auf den Asphalt, verzog das Gesicht vor Schmerz. Ich bestell uns Pizza, auch okay? Spinat und Ananas, sagte Ursel. Das ist das Widerlichste, was ich je gehört habe. Nee, du, ist unausdenklich gut. Nachdem wir uns die Pizzen reingefratzt hatten, gammelten wir auf den Sofas in der leeren Hindi-Bar rum. Kein Konzert, aber immerhin Essen und Räumlichkeiten, bei denen man nicht an verlassene Gefängnisse der Sowjetunion dachte. Natürlich dauerte es nicht lange, bis die ersten der kürzlich misshandelten Knilche Ursel ankrochen. Zeckenbuben betrachteten die Szene als ihr kleines Königreich, das Mädchen einzig betraten, um flachgelegt zu werden. Ursel hatte sich im Schlafsack eingekuschelt und zockte wieder Mole Mania. Da setzte sich die größte Flachzange Potsdams zu ihren Füßen und bemerkte verschmitzt, sie sei ganz weg, sei eine Gefangene. Ursel weigerte sich, vom Gameboy aufzuschauen. Diese kleine Maschine unterwirft dich. Statt Subjekt bist du Objekt. Drückst du auf den richtigen Impuls hin Knöpfe. Total Flow, musst mal Frederick Jameson lesen. Piss dich, sagte Ursel. Und der Gameboy pflichtete ihr bei. Blieb, flieb, blieb. Die Flachzange schlich besiegt hinter die Theke. Er war immerhin originell, stellte ich später fest. Sonst kommen sie doch immer mit Marx und Engels. »Musst mal Ferdinand Jackson lesen«, äffte Ursel den Typen nochmal nach. »Was ein Tschucke-Karler«, sagte ich. Ursel wirrte vor Lachen, strampelte im Schlafsack. Tschucke-Karler war ein Calvusberger Schimpfwort. Selbst andere Pfälzer kannten es nicht. Es bedeutete Hundefresser. So nannte man nur die allereklichsten Loser.
Hund schmeckt doch gut, ich weiß gar nicht.
Und das ist jetzt authentischer Slang,
ja,
und
tatsächlich
brillanter,
ja,
Stil.
Ja, also so haben wir auch geredet.
Och, echt?
Ja.
Radio Sarajevo, das jüngste Buch von Tijan Cila, ist im Sommer 2023 herausgekommen bei Hansa. Er hat also offenbar Kipneuer und Witsch verlassen. Kein Roman, sondern sowas wie ein autobiografischer, dokumentarischer Bericht über die Zeit der Belagerung von Sarajevo.
Das ist wie so eine Art Standortbestimmung auch. Also von dem man aus, woher erzähle ich? Also ich habe jetzt mit Radio Sarajevo nochmal die alten Romane anders gelesen einfach. Geht dir wahrscheinlich auch so, oder?
Ich überhaupt nicht, gar nicht, weil ich mich darüber schon informiert gefühlt habe seit dem ersten Roman, wo ja eben diese Zeit des Krieges in Sarajevo ausführlich auch aufgeblendet wird. Also insofern war dass eine Erweiterung und dass auch eine Korrektur sozusagen dieser ersten frühen Sarajevo-Schilderungen, wobei man ja da nicht wusste, weil Roman draufsteht, ist es nun erfunden, sind da auch erfundene Sachen dabei oder ist alles eins zu eins erlebt? Und im neuen Buch, dann sagt ja eben Tijan Cila, das ist alles so passiert, wobei ich also die 10 oder 20 Freundschaften mit anderen Jungs, die habe ich im Wesentlichen eingedampft auf 2, ja. Ist okay, aber mir fällt jetzt auch nicht ein, was es im Vergleich mit anderen Schilderungen dieser Kriegsjahre Besonderes haben sollte. Es ist okay, es ist gut, es ist vermutlich auch wichtig.
Die Frage habe ich mir auch ein bisschen gestellt, weil gerade in Tierchen Unlimited wird auch dieser Zeitraum, der Zeitraum des Protagonisten in Radio Sarajevo ist, wird behandelt. Und es kommt jetzt nicht entscheidend Neues dazu. Aber vielleicht, weil du vorhin auch drauf angesprochen hast, die interfamiliären Verhältnisse in der Familie, auch dieses Komische, einerseits ist der Vater sanft, andererseits prügelt er seine Kinder so sehr, weil er den Plattenspieler falsch bedient hat. In diesem Bereich geht er tiefer als in Tierchen Unlimited. Da hat er vielleicht auch für sich irgendwas erkannt. Es wird also über beide Eltern sehr radikal auch erzählt. Also es wird mehr oder weniger mehrmals gesagt, auf seinen Vater konnte er sich nicht verlassen. Also er hat ihm schon als junges Kind, als 10-Jähriger misstraut, weil die Wirklichkeitsanalyse des Vaters hat ihn nicht geschützt. Sie war nicht realistisch. Sie hat im Prinzip diese Familie unter ihrem Niveau materiell gehalten. Anderen ging es viel besser. Und die Mutter kommt ganz schlecht weg, finde ich. Die ist den ganzen Tag am Promovieren. Ja, die promoviert in Germanistik. Völlig absurde Geschichte, wo es nichts zu essen gibt, die Fenster reingeflogen sind, aber die Mutter geht an die Universität und schreibt dann ihre Promotion.
Diese Normalität geht ja weiter. Das ist ja das Verrückte in Kriegen dann ist, dass es trotzdem irgendwie noch diese Abläufe gibt zwischen den ganzen Bombardements. Das ist ja das Verrückte.
Ja, sie muss es aber nicht tun, wenn sie es nicht will. Und das Seltsame ist ja, dass in einer Notsituation sie dieses Promovieren weitermacht und es wäre doch vielleicht sinnvoller und angemessener und notwendiger gewesen, sich drum zu kümmern, wo kriege ich irgendwas her, um zu heizen, wo kriege ich irgendwas her, um zu essen.
Der ganze Vorschlag nach Deutschland zu kommen, wird in diesem Radio Sarajevo als verrückte Idee, diese Familie ins Elend stürzt.
Der Mutter im Grunde genommen.
Die Mutter, die so als Deutsch promovierende. Dieser Vater ist zu schwach, um sich dagegen zu wenden. Und der Sohn ist noch zu klein, um das, was er eigentlich erkennt, durchzusetzen.
Mir ist aufgefallen, dass gleich am Anfang sich dieser Autoritätsverlust der Eltern vollzieht, ja, wo eben klar wird, auf das Wort der Eltern ist nichts zu geben. Die kennen sich da jetzt nicht mehr aus in dieser anderen Wirklichkeit, die durch den Krieg kommt.
Naja, ich habe eine doch deutlich verschiedene Einstellung zu den Menschen, zu dem Autor Tijan Cila auch gekriegt, nachdem ich Radio Sarajevo gelesen habe. Also er tut mir leid, wäre herablassend, aber ich kann viel mehr nachvollziehen, wie desaströs dieses ganze Leben doch vielleicht bis zu seiner eigenen Heirat und bis zu seiner Etablierung als Lehrer dann und in Sicherheit in Kaiserslautern gewesen sein muss. Und er sagt irgendwann auch mal, ich glaube in einem Interview, dass er versessen ist auf Sicherheit und panisch ist in der Angst vor Sicherheitsverlust. Das kann man also nur verstehen vor dem Hintergrund dieser Geschichte und vom Hintergrund eben auch einer Familienbeziehung, wo die Eltern überhaupt nicht diese Sicherheit vermitteln können. Ja, das Buch ist ein dokumentarischer Bericht und dann denkt man, ja, eigentlich erfahre ich da jetzt am meisten etwas über eine politische, historische Situation. Mich beeindruckt jetzt, dass ich am meisten eigentlich über eine ganz private, persönliche Situation des Autors erfahre. Viel mehr als über das Historische, wo er sich übrigens 2 oder 3 kapitale Schnitzer auch erlaubt, die nicht hätten sein dürfen. Also die verkaufen da amerikanischen Unfalltruppen Pornos. Es gab keinen Amerikaner bei den UN-Truppen in Jugoslawien, in Bosnien, in Sarajevo. Ja, und noch ein paar Fehler. Ich weiß nicht, warum die Tianzila unterlaufen sind oder ob ihm das wurscht war, keine Ahnung.
Also für mich ging es jetzt hier weniger darum, den Bosnienkrieg zu erzählen, sondern ich habe ein anderes Verständnis davon erhalten, was ist Krieg und was macht das mit den Kindern, wie ich auch unterrichte, muss ich sagen. Das hat das Buch geschafft.
Du hast Kriegsflüchtlinge im Unterricht?
Ja. Und die schreiben auch darüber?
Ja.
Dieses Buch hat mir da wirklich auch nochmal die Augen geöffnet. Ich finde es sehr klug komponiert, weil es diese verschiedenen Phasen einfach auch nachvollzieht und radikal aus dieser Sicht eben des Heranwachsenden. Und ich habe halt viele Heranwachsende, kriege da auch viel mit. Aus diesem Grund finde ich das ein sehr, sehr wichtiges Buch zur richtigen Zeit, dass da jemand das Schweigen bricht. Ich glaube, darum geht es, das Schweigen zu brechen, die Worte zu finden, das jetzt so zu machen, nicht fiktiv, sich nicht zu verstecken hinter einer Figur, sondern das wirklich so zu formulieren. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Was mir eben an seiner Literatur auch gefällt, ist die Haltung.
Vielleicht zum Abschluss als Rausschmeißer noch ein Zitat und dann aus Radio Sarajevo.
Gut, gute Stelle.
Seit ich denken kann, hatte mein Vater mich geschlagen. Er tat es so häufig und mit solcher Selbstverständlichkeit, dass ich nicht immer wusste, wieso. Einmal, das war etwa ein Jahr, bevor der Krieg ausbrach, sollte ich abends auf der Bühne des städtischen Jugendtheaters Gedichte vortragen, da ich Teil einer Fördersektion für Lyrik war. Während der Fahrt zum Theater versetzte mir mein Vater plötzlich eine Ohrfeige. Er traf mich mit der Rückhand und der Schlag war besonders schmerzhaft, weil ihn nichts angekündigt hatte. Zu dem körperlichen Schmerz, den die Knöchel verursachten, gesellte sich der Stich des Schreckens. Womit hatte ich den Schlag provoziert? Bevor er fiel, hatten wir uns nicht einmal unterhalten. Ich hatte das Brötchen ausgepackt, das mir meine Mutter mitgegeben hatte, und versuchte, die Bissen im Metrum meines Gedichts zu kauen. Mein Vater lotste uns währenddessen schweigend durch den Feierabendverkehr. Seine Hand hatte auf der Revolverschaltung unseres Renault 4 geruht, um mir im nächsten Augenblick über das Gesicht zu fahren. Der Ehering fügte mir auf der Schläfe eine kleine Schnittwunde zu. »Was habe ich gemacht?«, fragte ich. »Du sollst nicht krümeln.« Ohne mich anzublicken, entriss mein Vater mir das Brötchen aus den Händen und warf es aus dem Seitenfenster. »Und du sollst auch nicht flennen, du hast gleich einen Auftritt.« An den erinnere ich mich nur vage. Viel schlechter jedenfalls als an die Ohrfeige oder an meine darauffolgenden Versuche, mich in der Garderobe des Kindertheaters aus dem Blickfeld meines Vaters zu schleichen. Ich wollte mir die Haare so kämmen, dass sie die Wunde an meiner Schläfe verbargen, wusste aber, wie leicht ich damit seinen Zorn heraufbeschwören würde und später, wenn kein Fremder zusah, weitere Schläge. Zum Glück verwickelte ein Bekannter, dessen Tochter ebenfalls vortrug, meinen Vater in ein Gespräch und ich schaffte es, mit ihrer Hilfe meinen Scheitel von rechts nach links zu setzen. Sie hatte nämlich eine Haarbürste dabei, keine für Kinder, sondern eine richtig große mit silbernen Drahtborsten, die sie in ihrem Schulranzen hatte mitbringen müssen. Der wiederum war blassblau und auf seiner Klappe waren Kirschen aufgestickt. Daran erinnere ich mich. Unsere Hirne sind leider besser darin, leidvolle Ereignisse zu rekonstruieren als Momente des Glücks. Bestimmt ist das evolutionär bedingt wie alles andere auch. Vielleicht sollte es dem Homo erectus, der eine Begegnung mit einem Raubtier überlebt hatte, helfen, aus dieser Erfahrung zu lernen, um sie künftig zu vermeiden. Für uns jugoslawische Kinder ersetzten Eltern den Säbelzahntiger. In meinem Fall war es meistens mein Vater, der mich schlug, aber nicht ausschließlich. Eltern, die darauf verzichteten, ihre Kinder körperlich zu strafen, gab es in Sarajevo zwar, aber sie gehörten einer verachteten Minderheit an. Sie waren, das kann ich jetzt nicht lesen, Zapatnjatschi, Möchtegern-Westler, die ihren slawischen Wurzeln abgeschworen haben. Danach braucht man sich eigentlich nicht mehr über die Kriege in Jugoslawien zu wundern, könnte man sarkastisch als Schlusswort sagen. Ich bedanke mich bei euch für die Diskussion. Wir haben 4 Bücher von Tihan Sila besprochen. Das war Folge 41 von podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.